Da wir den Beamer nicht mehr brauchen, kannst du vielleicht die Jalousien hochmachen. Wir sind so im Dunkeln heute. Ist immer schön, wenn die Sonne scheint und gleichzeitig blendet sie uns. So, ne? Ich bin mega gespannt auf heute. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Wir reden über Gottes Konzept von Zeit. Ich versuche mich an unser Konzept der Zeit der Länge wegen zu halten. Aber ich habe so viel, ich muss echt aufpassen, dass es keine Vorlesung wird. Und ich hoffe, ihr seid einfach neugierig, bleibt mit mir dran. Es wird heute ein bisschen technischer, ja, es wird eine Lehrpredigt. Und es ist etwas, wo wir vielleicht nicht auf Anhieb so unseren Kopf rumkriegen. Ich weiß nicht, sagt man das auf Deutsch? Im Englischen sagt man to wrap your head around something. Also irgendwie so das so umfassen. So. Gottes Konzept von Zeit. Gerade noch ein Bonbon im Mund. Ich mach was tun. Ich kriege immer so einen trockenen Hals. Und dann dachte ich mir, den kriege ich aufgelutscht. Kriege ich aber nicht. Gottes Konzept von Zeit. Ich dachte mir so, alleine wir Menschen haben doch so ein unterschiedliches Konzept von Zeit. Wir Deutschen, wir mögen Zeit. Zeit ist messbar, Zeit ist logisch, es hat Regeln, die man befolgen kann. Wir können sie festhalten und messen mit Uhren und Kalendern. Ja? Zeit ist gut für uns Deutsche. Für uns Deutsche ist es höflich, wenn du pünktlich kommst. Nicht viel zu früh, nicht viel zu spät, pünktlich. Ja? Und eigentlich lieber, also wenn, lieber ein bisschen zu früh. Ja? 5 Minuten vor der Zeit ist das Deutschen Pünktlichkeit. Das klappt bei uns im Gottesdienst nicht immer, aber schon da merkt man, wir haben doch unterschiedliche Konzepte von Zeit. Wenn du jetzt so ein sehr strikter Zeitmensch bist und dich mit jemandem trifft, der so ein ganz anderes Konzept von Zeit hat, dann kann das schon mal zu Spannungen führen. Ja? Du stehst jetzt schon seit 10 Minuten, weil du schon 10 vor da warst, an der Bushaltestelle und die andere Person kommt und kommt nicht. Und um 2 nach fängst du schon ein bisschen an, säuerlich zu werden, weil du stehst jetzt fast schon eine Viertelstunde darum. Und um 5 nach, die andere Person denkt, ach, so ein paar Minuten zu spät kommen, ist ja gar kein Problem. Ich hatte mal, als ich noch in England gewohnt hatte, eine Freundin zu Besuch. Die hatte ein ganz anderes Konzept von Zeit als ich. Und ich wollte jetzt los. Ich habe gesagt, wir müssen los, wir sind verabredet, wir treffen uns mit meinen Freunden. Und ich war sozusagen schon am Schuhe anziehen. Da machte sie ihren Koffer auf, um zu überlegen, was sie anzieht. Ich so, Alter, wir müssen los! Ja, das hat irgendwie, wir haben uns immer noch lieb, aber die Zeit zusammen hat nicht so gut geklappt. Ich habe sie dann irgendwann nicht mehr so ehrlich gesagt, wann wir los müssen, sondern haben ihr gesagt, dass wir früher los müssen, damit wir pünktlich loskommen. Andere Länder, andere Sitten, andere Völker haben ein ganz anderes Konzept von Zeit als wir. In Afrika sagt man, die Weißen haben die Uhr und wir haben die Zeit. Ja? Ich glaube, so ein afrikanischer Gottesdienst ist doch nochmal eine ganz andere Nummer als unsere, weil sie die Zeit ganz anders fühlen. Ja? In Mexiko ist es total unhöflich, wenn du pünktlich auftauchst. Da ist es ganz klar, dass die vereinbarte Zeit garantiert die Zeit ist, wo du nicht kommst. Ja? Also wenn ihr jemals in Mexiko seid oder bei Mexikanern eingeladen seid, kommt nicht pünktlich. Ja? Ihr stoßt die Leute vor den Kopf. Es gibt sogar so eingeborene Völker, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich habe das im Internet alles mal mir angehört. Es gibt so Völker, die haben in ihrem Sprachgebrauch gar keine Zeitformen für Vergangenheit, Zukunft und so weiter. Es gibt nur das Jetzt. Das Einzige, was das irgendwie zeitmäßig näher kommt, ist, sind 2 Wörter, die so viel sagen wie bald oder ein bisschen später. Aber so drumherum gibt es nichts. Und dann denke ich mir, wenn wir schon als Menschen so ein unterschiedliches Konzept von Zeit haben, wie ist es dann erst mit Gott? Und wenn wir das versuchen mal zu eruieren, das ist nicht so leicht, das zu verstehen. Weil Gott ist irgendwie außerhalb unserer Zeit und in einer ganz anderen Dimension als wir unterwegs. Und Anne, du hast es schon richtig zitiert, das ist einer der ersten Verse, die uns einfallen, beziehungsweise sind es 2 Verse aus dem Psalm. Da steht, ja, bevor die Berge geboren wurden, noch bevor Erde und Weltall unter Wehen entstanden, warst du, oh Gott, schon da. Du bist ohne Anfang und ohne Ende. 1000 Jahre sind für dich wie ein einziger Tag, der doch im Flug vergangen ist. Kurz wie ein paar Stunden Schlaf. Stunden im Schlaf sind eh immer kürzer als Stunden am Tag, oder? Ja? Ich lege mich hin, mein Wecker klingelt, ich denke so, das waren doch jetzt 5 Minuten, ja, waren 6 Stunden. Gott scheint irgendwie Zeit anders zu messen. 1000 Jahre sind wie ein Tag, wie ein paar Stunden Schlaf. Aber was heißt das für uns? Wie kommen wir mit Gott da in eine Verbindung? Ich versuche das aufzudröseln und ich muss da gleich sagen, es gibt so, so viele Lehrmeinungen. Und ich versuche das zusammenzufassen, wie es für mich mit meinem Gottesbild zusammenpasst. Ja? Wie für mich das am logischsten erscheint. Wenn ihr sagt, ich habe noch was ganz anderes gehört, wir kommen gerne ins Gespräch darüber. Ich versuche es jetzt mal so zu lernen, wie ich es verstanden habe. Und zwar dachte ich mir, machen wir erstmal einen schönen Umweg. Ja? Damit wir so ein bisschen das verstehen. Und ich dachte, wir gucken uns erstmal grundsätzlich Dimensionen an. Ja? Mein wunderbares Flipchart hier hat 2 Dimensionen. Es hat Höhe und es hat Breite. Ja? Höhe und Breite. Das sind 2 Dimensionen. Höhe, Breite. Tiefe hat es nicht so richtig. Wenn man sich jetzt auf so einem zweidimensionalen Ding Formen anguckt, ja, hätten wir hier ein Rechteck und ein Kreis. In der Zweidimensionalität kann das Rechteck niemals ein Kreis werden und der Kreis kann niemals ein Rechteck werden. Es ist ein Entweder-Oder. Entweder Rechteck oder Kreis. Wir leben glücklicherweise dreidimensional. Wir haben Raum. Ja? Jetzt nehmen wir zum Beispiel diesen Stift. Wenn du ihn von der Seite anguckst, ist es ein Rechteck. Wenn du ihn von der Seite anguckst, ist es ein Kreis. Also aus einem Entweder-Oder wird ein Sowohl-als-auch. Also die Frage, Rechteck oder Kreis, ist die Antwort ja. Rechteck oder Kreis, ja. Wie viel Schweiß, Blut ist geflossen? Wie viel CO2 verbraucht worden in den Diskussionen darüber, ob etwas entweder oder ist? Und oft ist die Antwort ja. Wissenschaft oder Glauben? Ja? Prädestination oder freier Wille? Ja? Ja? Es gibt so viele Sachen, die in der richtigen Dimension betrachtet nicht ein striktes Entweder-Oder ist. Ja? Um nochmal ein anderes Beispiel zu nennen. Im 18. Jahrhundert hat ein Schulrektor namens Edwin Abbott ein Konzept entwickelt, dass Menschen in einem zweidimensionalen Raum gefangen sind. Und das Ganze nannte er Flatland, also flaches Land. Das sind unsere 2 Freunde in Flatland. Die leben nur zweidimensional. Ja? Was würde jetzt passieren, wenn diese zweidimensionalen Personen in Flatland einem dreidimensionalen Objekt begegnen? Und was macht es mit uns, wenn wir als dreidimensionale Menschen beobachten, wie diese zweidimensionalen Menschen auf das dreidimensionale Objekt reagieren? Nehmen wir zum Beispiel meinen Ring. Was würde passieren, könnte mein Ring durch Flatland durchgehen? Ja, würde das hier einmal durch die Flipchart durchpassen? Wenn es auftrifft und einmal durchgeht. Ja, alles, was die beiden sehen, wäre erst ein Punkt, da wo es auftrifft, dann eine kleine Linie, dann 2 Linien, dann 2 Linien, die weiter auseinander gehen, 2 Linien, die wieder weiter zusammenkommen, 1 Linie, Punkt, dann wäre es weg. Wie reagieren die beiden drauf? Der eine sagt, Alter, hast du das gesehen? Ja, es war erst ein Punkt, dann eine Linie, 2 Linien, die gehen weiter auseinander, kommen wieder zusammen, Linie, Punkt, weg. Ich meine, was war das? Mal Linien halt. Sagt der andere, nee. Du, ich glaube, das hatte was miteinander zu tun. Ich glaube, es war ein Ring. Ein Ring? Was meinst du damit, ein Ring? Na, so ein Ring halt. Das gehört zusammen. Hast du schon mal einen Ring gesehen? Nee. Hast du schon mal ein Bild von einem Ring gesehen? Nee. Hast du schon mal einen Ring gehalten? Nee. Warst du schon mal einen Ringhausen? Nee. Siehst du? Alles, was es war, war Punkt, Strich, zwei Striche, gehen weiter auseinander, kommen wieder zusammen, ein Strich, Punkt, weg. Das ist alles, was es ist. Und der andere sagt, ey du, ich bin immer noch überzeugt, dass da mehr dahinter steckt. Dass es irgendwie was miteinander zu tun hat. Sagt er, ja, aber hast du dafür irgendwelche Beweise? Nee. Irgendwelche wissenschaftlichen Tests, die wir machen können? Nee. Und auf einmal ist die eine Person nur noch in der Lage, Sachen wie Glaube, ich habe da so ein Gefühl, ja, ich habe da so eine Vermutung zurückgelassen. Und daran merken wir zwei ganz grundsätzliche Weltanschauungen. Eine Person, die nur das hat, was sie sieht. Flatland. Alles, was es ist, Punkt, Strich, zwei Striche, die gehen weiter auseinander, kommen wieder zusammen, Strich, Punkt, weg. Und der andere hat irgendwie doch so ein Gefühl, als wäre da mehr. Das gilt jetzt nicht nur für die Zeit, ich komme auch wieder auf die Zeit zurück, aber es geht darum, dass wir Dimensionen verstehen. Es geht auch mit allem Übernatürlichen so, in der Dimension, in der wir leben. Jetzt stellt euch vor, ich käme mit meiner Hand und würde so richtig dicht vor meinen zwei Freunden in Flatland sein, ja? Und der eine sagt, boah, merkst du das? Ich habe so ein überwältigendes Gefühl, dass Miri ganz nah ist. Und der andere, Alter, wovon redest du schon wieder? Boah, merkst du das nicht, ja? Miri ist uns ganz nah. Da ist so eine Präsenz, ja? Und der andere sagt, kannst du mal aufhören, ja, mit deinen übernatürlichen Wahrnehmungen und so? Wenn ich die jetzt beide richtig ärgern wollen würde, würde ich einfach mal meine Hand so einmal durchstecken. Ja, meine Finger sind unterschiedlich lang und unterschiedlich dick. Heißt, alles, was die sehen würden, wäre, dass zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich große Kreise auf einmal durchgehen würden. Ja, so, erst kommt der, dann kommen die beiden, 1, 2, 3, dann kommt der und dann kommt der Daumen. Ja, und so ungefähr. Und der eine sagt, Alter, hast du das schon wieder gesehen? Oh, 5 Kreise halt, die kamen so nacheinander, ja, und dann waren sie wieder weg. Sagt er, du, ich habe so ein Gefühl, das könnte auch eine Hand gewesen sein. Was ist, wenn es Miris Hand war? Sagt er, Alter, du spinnst doch. Die kamen zu unterschiedlichen Zeiten, die waren unterschiedlich groß, es waren einfach nur Kreise, sie kamen, sie sind gegangen, stört mich nicht. Wisst ihr, was ich versuche zu sagen? Es ist, manche Sachen sind eben nicht so leicht erklärbar in den Dimensionen, in denen wir leben. Und es gilt auch für unsere Zeit. Unsere Zeitdimension, die wir haben, ist sehr flach. Ja? Wir können in unserer Zeitdimension nicht nach rechts laufen, wir können in unserer Zeit nicht nach links laufen, wir können nicht nach oben oder nach unten. Alles, was wir in unserer Zeit können, ist geradeaus. Es geht nur voran. Ja? Unsere Zeit ist linear vorwärts. Aber nehmen wir hier noch den Platz. Das ist alles, was wir haben. Linear vorwärts. Ja? Wir werden geboren, wir gehen arbeiten, wir zahlen Steuern, wir sehen unsere Fußballmannschaft in der Weltmeisterschaft verlieren, wir sterben. Fertig. Wir können noch nicht mal in unserer Zeit zurückgehen. Wir können nur vorangehen. Heißt, wir leben eigentlich in einer halben Dimension von Zeit. Es geht nur voran. Wir sind in diesem starren Konstrukt unserer Zeit gefangen. Was passiert jetzt mit uns? In dem Fall sind wir sozusagen die Flatland-Bewohner. Was passiert mit uns, wenn plötzlich ein Wesen kommt, was nicht nur eine halbe Dimension von Zeit hat, sondern eine zweite oder eine dritte Dimension, die sich in Zeit komplett anders bewegt als wir? Kommen wir zurück zu unserem Stift. Stell uns vor, das ist unser Leben. Ja? Du wirst geboren, du fängst an zu arbeiten, du zahlst Steuern, siehst die Fußballmannschaft verlieren, sterben, fertig. Und jetzt kommt ein Wesen, was in der Zeit dreidimensional läuft. Und das Wesen kann so machen. Und kann sich deine Zeit und dein Leben angucken, wie es will. Es ist nicht daran gebunden. Wenn es auf dein Leben guckt, sagt es nicht, oh, ich weiß gar nicht, was die Person als nächstes macht. Sie guckt drauf und sagt, ja. Und so ist es ein bisschen mit Gott. Wir können unsere Vorstellungen von Zeit und wie Gott agiert nur linear vorwärts begreifen. Das ist das, worin wir leben. So ist es auf der Erde. Und Gott ist aber das Wesen, was drumherum geht, was drauf guckt, was alles zugleich im Blick hat. Deswegen ist Gott allwissend. Deswegen weiß Gott, was in deinem Leben passiert, und trotzdem kann Gott sich mit dir an jedem Punkt deines Lebens verbinden. Auf eine Art und Weise, wie es uns wieder entspricht. Wenn wir, jetzt muss ich mal gucken, dass ich auch nicht irgendwas überspringe. Das habe ich. Siehst du, wir sind hier voll gut unterwegs. Jetzt stell dich vor, dieses dreidimensionale Zeitwesen trifft auf Menschen. Auf einen Hirten namens Moses. Und Mose sagt: Alter, was soll ich den Menschen sagen, wer du bist? Und dieses Wesen sagt: Sag ihnen, ich bin. Ja? Ich bin. Und Mose sagt: Jo, erklärt alles. Wenn man diesen Namen Gottes nimmt und ihn 10 Rabbinern vorlegt, wirst du 20 Meinungen kriegen, was er bedeutet. In meinem Studium habe ich gelernt, dass in Yahweh, muss ich wieder sagen, wir wissen nicht genau, wie man es ausspricht, wir sagen jetzt mal Yahweh, dass darin die Wurzel von Hayah steckt. Hayah bedeutet einfach sein. Ja, Hayah, so habe ich es mir auch mal gemerkt. Und die Zeitform, in der die Wurzel von Hayah hier drinne steckt, ist der sogenannte Durativ. Wisst ihr sofort, was ist, ne? Durativ. Kennt ihr noch die Duracell-Hasen? Das läuft und läuft und läuft und läuft. Das ist der Durativ. Es ist etwas in der Zeit Andauerndes. Heißt, man kann es übersetzen mit: Ich bin, der schon immer war, der ist und der immer sein wird. Stift, dreidimensionales Wesen. Ja? In unserer Zeitrechnung ist er schon immer, ist er gerade und wird er immer sein. Das macht Gott allwissend und ewig. Andere sagen, das ist die pure Essenz des Seins, die in diesem Namen zum Ausdruck kommt. Es gibt noch so viele, man könnte allein über den Namen ewig predigen. Aber ich wollte es nur noch als Beispiel nehmen, dass es einfach was ausdrückt, was ihn auch von anderen Göttern hinweghebt. In der Zeit gab es viele Götter. Aber viele Götter sind in menschlicher Gestalt gesehen worden oder nach menschlicher Vorstellung, dass sie einen Anfang und ein Ende haben. Und jetzt kommt ein Gott dazu, der sagt: Mein Lieber, ich bin die Essenz des Lebens, die schon immer war, die ist und die immer sein wird. Damit hat er versucht auszudrücken, wisst ihr, eure lineare Vorwärtszeit ist nicht meine Zeit. Jetzt kommen wir sozusagen nochmal tiefer rein. Ich gebe mir Mühe. Seid ihr noch dabei? Ja? Ist noch spannend? Ich finde das so spannend, deswegen hoffe ich, dass ich es auch spannend genug rüberbringe. Also wir haben den Durativ im Namen Gottes. Ich bin, ich war schon immer und er ist einfach in einer anderen Dimension um unsere Zeit herum. Er sieht es anders drauf. Wenn wir jetzt Zeit mal bei Bibleserver eingeben würden, ja, kriegst du ganz viele Bibelstellen mit dem Thema Zeit. Wenn man das Ganze im Urtext sich anguckt, steht für unser eines Wort Zeit im Neuen Testament 2 unterschiedliche Begriffe. Wer kennt die? Chronos und Kairos. Ich muss dringend üben, an so einen Wänden zu schreiben. Chronos und Kairos. Chronos, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Ja, der Chronometer, die Uhr, ja, oder die Chroniken oder die chronischen Schmerzen. Ja, das kommt alles von Chronos. Und Chronos ist das hier. die lineare, vorwärts bewegende halbe Dimension von Zeit, die andauernd läuft, die messbare Zeit, die im sehr groben Sinne gesagten menschliche Zeit, die Zeit, in der wir leben und hetzen und vorwärts gehen und versuchen, so viel wie möglich reinzustopfen. Und dann gibt's Kairos. Und Kairos hat ein ganz anderes Verständnis von Zeit. Kairos ist dieses 3D-Zeitkonzept von Gott. Kairos ist nicht gebunden an Raum, ja, oder Zeitgefügen. Wenn wir nochmal zurück zu Einstein gehen, danke, dass du es vorhin gesagt hast. Einstein hat versucht, Zeit so gut wie möglich zu erklären und hat aber auch beschrieben, dass es eben gebunden ist. Dass Raum und Zeit, dass das alles zusammengehört in einer Art und Weise, die wir ganz schwierig erklären können. Kairos sieht das Ganze anders. Kairos ist daran nicht gebunden. Kairos ist die Zeit, die mit Werten und mit Sinn gefüllt ist und in der sich Leben verdichtet. Ja? Wenn man sich jetzt vorstellt, der Kronos ist wieder unsere Zeit, die voranläuft. So. Irgendwie. Und Kronos ist dann die göttliche Zeit, die sich an bestimmten Punkten in unserem Kronos sich offenbart. Es ist wie bestimmte Zeiten, die senkrecht von oben sich in unserem Leben ereignen. Ja? Zu der Zeichnung komme ich gleich nochmal kurz zurück. Ich möchte nochmal ein bisschen auf den Kairos in sich ausweichen. Weil Kairos ist das, in dem Gott sich auffällt. Gott ist außerhalb von unserem Kronos, von unserer Zeit. Er bewegt sich in dieser perfekten, lebensgebündelten Zeit. Und es ist das, was wir mit Ewigkeit verbinden. Das ist das, was schon immer war und immer sein wird. Und es ist so schwierig, den Kairos mit unserem Kronos-Verständnis zu erklären. Und trotzdem existiert beides miteinander. Und das eine bringt nicht das andere runter und andersrum. Der Kronos begrenzt nicht den Kairos. Und der Kairos begrenzt nicht den Kronos. Und zusammen ergeben sie keine dritte Zeitform. Vielmehr ist es eben das, in dem wir auf der Welt leben, der Kronos, in dem wir uns voranbewegen und Gott in seiner Allmächtigkeit, in seiner Allwissensheit bricht eben in diesen Kairos-Momenten zu uns durch. Zum Beispiel habe ich eine Erklärung für Kairos gefunden, wenn die Zeit reif ist. Das lesen wir auch immer wieder in der Bibel. Als die Zeit vollendet war, passierte das und das. Das müsst ihr euch so vorstellen, Landwirte kriegen das manchmal besser hin. Ein Landwirt kann nicht sagen, immer am 5. August ernte ich alle meine Äpfel. Sondern er muss die Äpfel ernten, wenn sie reif sind. Die sind immer am 5. August reif. Ja? Oder wann auch immer Äpfel reif sind. Ich bin kein Landwirt, ich bin Stadtkind. Aber wisst ihr, es geht darum, dass die Zeit richtig ist. Das ist Kairos. Die Zeit ist richtig, es kommt zusammen. Kronos wäre 5. August. Die Griechen haben dieses Konzept auch schon verstanden. Es gibt eine griechische Gottheit, die Kairos heißt. Und der Kairos, der hat eine ganz witzige Frisur. Der hat vorne ganz lange Haare, ja, so bis da so. Meistens wird er in so einem Zopf dargestellt. Und hinten ist er kahl rasiert. Ja. Und die Vorstellung vom Kairos ist, dass eben diese perfekte Zeit an dir vorbeiläuft. Und du musst im richtigen Moment den Kairos greifen, weil wenn er an dir vorbeigelaufen ist, kriegst du ihn nicht mehr gepackt, weil da nichts mehr ist. Ja? Bisschen wie Sven, ich sehe dich da gerade sitzen, so Kairos. Ja? Wenn Sven an euch vorbeiläuft und es zu spät ist, könnt ihr ihn von hinten nicht mehr packen. Da kommt auch unser deutsches Sprichwort, die Zeit am Schopf packen. Und vorne, wenn du nicht rechtzeitig vorne den Schopf packst, hast du hinten verloren. ergreifen wir die Zeit. Und ich liege ganz gut in der Zeit. Ich dachte, ich wäre schlimmer. Hätte ich nicht so schnell reden müssen. Kommt ihr so weit mit, ja? Also Kairos ist das Drumherum. Gott guckt auf unser Leben drauf und kann sich mit uns verbinden, da wo du jetzt stehst. Deswegen ist Gott auch immer gleich. Gott ändert sich nicht, weil Kairos ist auch die Bündelung alles. Also für Gott gibt es nur jetzt. Er guckt komplett auf unseren Chronos drauf. Das ist nicht nur unser Leben, sondern sozusagen die ganze Spanne der menschlichen Existenz ist Chronos. Und Gott guckt drauf. Ich habe eine Dame gehört, eine Professorin, die darüber gelehrt hat, die sagt, Gott kann sich weder erinnern noch planen, weil Gott immer jetzt ist. Aber dadurch, dass er von außen auf unser Chronos drauf guckt, weiß er schon, was in deinem Leben passiert. Das ist die Sache mit freier Wille versus Prädestination. Auch ein spannendes Thema, können wir mal näher drüber sprechen. Aber es ist für mich etwas, Gott weiß, was in meinem Leben passiert. Und ich habe trotzdem den freien Willen, so zu handeln, wie ich das möchte. Aber weil Gott von außen, von oben, weil er außerhalb unserer Zeit ist, drauf guckt, kann er darauf reagieren, egal wie ich agiere. Er sieht es im Ganzen. Und er kann die Hände auch drüber haben, weil er weiß, was noch kommt. Egal wie ich agiere. Gott ist immer im Jetzt. Aber Gott sieht halt auch einfach alles, was bei uns schon wieder hinten runtergefallen ist. Weil es für ihn alles immer da ist. Und ich glaube, das macht ihn zu der Person, die am nächsten und intimsten mit dir Beziehung leben kann, weil er alle deine Vergangenheit kennt, alle deine Zukunft kennt und trotzdem im Jetzt mit dir agiert. Und weil er es gut mit dir meint. Gott ist nur gut. Manche Leute sagen, oh, der Gott im Alten Testament, der war so böse und erst durch Jesus wird er lieb. Und Gott war schon immer und ist und bleibt immer Liebe. Und Gott bleibt für dich immer der Gleiche. Er kann auf alles reagieren, was du tust. Aber er wird für dich immer der Gleiche sein. Er bleibt immer nur Liebe. Und nur Licht, nur fair. Gott ist ein guter und fairer Gott. Wenn du dein Kind liebst, dann wirst du eben auch bestimmte Grenzen setzen oder sagen, hey, tu das und das nicht. Wer bei mir schon mal zu Hause war oben und was ich bei mir in mein WLAN einwählen wollte, der kriegt es auch gerne, das Passwort von mir. Das ist eine Bibelstelle. Ich sag's jetzt hier nicht, sonst geht ihr gleich alle auf der Schaub ihre Box und wählt euch bei mir oben ein, weil das Internet schneller ist. Aber in der Bibelstelle steht, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles tut mir gut. Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts gefangen nehmen lassen oder binden lassen. Damit will ich sagen, Freunde, überlegt euch, was ihr mit meinem Internet anstellt. Ja? Aber jeder, der dieses Internet-Passwort von mir kriegt, muss diese Bibelstelle auch lesen. Ja? Du kriegst sie bei mir nicht einfach so. Aber es drückt für mich so sehr Gottes Liebe aus. Theoretisch ist uns alles erlaubt. Aber Freunde, nicht alles tut uns gut. Und das, was die Bibel uns sagt, ist einfach ein liebender Vater, der sagt, hey, manche Sachen sind irgendwie unklug. Lass die lieber. Und da hat sich der Gott aus dem Alten Testament nicht geändert zum Gott im Neuen Testament. Was sich verändert hat, sind wir. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir so voller Sünde waren, dass wir nicht in die direkte Herrlichkeit Gottes kommen konnten zu. Wir haben Jesus, der uns reinwäscht und deswegen können wir in Beziehung mit dem allmächtigen, liebenden Gott leben. Deswegen wirkt es anders. Aber der entscheidende Punkt ist, ob wir rein zu ihm kommen können oder nicht. Gott ist immer gleich. Gott ist Kairos. Und ich nehme jetzt noch ein paar Minuten, um noch ein bisschen über diese Kairos-Momente zu reden, denn letztendlich ist unsere Themenreihe ja berufen für eine Zeit wie diese. Aber was für eine Zeit meinen wir denn jetzt? Meinen wir Chronos oder meinen wir Kairos, wenn wir darüber reden, dass wir berufen sind für eine Zeit wie diese? Wenn wir uns daran erinnern, wenn ihr Eddings seht, werdet ihr euch daran erinnern. Das ist total gut, wenn man so Alltagsgegenstände nimmt. Gott ist nicht an die Postmoderne gebunden, weil Gott ja immer drauf guckt. Aber Gott ist sich bewusst, dass wir im Chronos gerade in dieser Zeit leben. Und er ist sich bewusst, was für Herausforderungen darin sind. Deswegen meinen wir zu einem Teil den Chronos. Du bist berufen für eine Zeit wie diese. Eine Zeit, in der die politische Lage irgendwie wieder instabiler wird, als wir uns das alle wünschen würden. Eine Zeit, in der Australien brennt und China sich abschottet und trotzdem der Virus sich verbreitet. Wir leben in einer Zeit voll Hoffnungslosigkeit und mit so vielen einsamen Menschen wie, glaube ich, nie zuvor. Trotz den sozialen Medien, die so antisozial sind wie vieles andere. Hey, ich habe auch Instagram, aber geht weise damit um. Side note. Wir leben in einer Zeit wie diesen. Aber ihr seid berufen für eine Zeit Kairos wie diesen. Das, was wir uns wünschen, dass ihr dieses Jahr neu lernt, dass wir zusammen als Gemeinde neu lernen, ist in diesen Kairos-Momenten zu leben, wo die Herrlichkeit, die Allmacht, die Dreidimensionalität, der Ring, die Finger Gottes einmal durch unser Flatland gehen und diese Kairos-Momente entstehen. Kairos-Momente sind die, wo plötzlich Dinge möglich sind, die bis dahin vollkommen unmöglich erschienen sind. Wo du es schon tausendmal probiert hast und irgendwie geht's nicht. Und plötzlich merkst du, Gott sagt, geh nochmal hin. Mach's nochmal. Und plötzlich hast du ein Ergebnis, was du dir nie hättest träumen lassen können. Das sind Kairos-Momente. Wo diese Herrlichkeit Gottes, die Ballung allen Lebens zusammenkommt. Ich dachte, ich könnte über Kairos-Momente eine ganz eigene Predigt machen, deswegen nenne ich nur ein Beispiel, und hoffe, dass ich irgendwann nochmal die Chance habe, über Kairos-Momente zu predigen. Und zwar passend zu unserem Hauptthema Esther, Nehemia. Nehemia lebte in dem Königreich, in dem Esther Königin war, zur gleichen Zeit. Und Nehemia hört, dass die Mauern Jerusalems immer noch in Schutt und Asche liegen und brennen und dass da eine große Verzweiflung ist. Und er hat das Gefühl, dass Gott ihm sagt, geh. Und er geht zum König und wider aller Erwartung sagt der König, hey, nimm dir ein paar Männer und geh zurück nach Jerusalem. Der König gibt ihm sogar noch Baumaterialien und Sendschreiben mit, damit er überall gut durchkommt. Zu dem Zeitpunkt lag die Mauer von Jerusalem 152 Jahre in Schutt und Asche. Seit 70 Jahren versuchten Juden, diese Mauer wieder aufzubauen. Und jetzt kommt Nehemia. Ein junger Bursche, der keine Ahnung hat, wie man eine Mauer baut. Aber Nehemia kommt und er spricht das Volk an und er kriegt sie motiviert und in 52 Tagen baut Nehemia mit den Juden in Jerusalem die Mauer wieder auf. Das ist Kairos. Etwas, was so lange irgendwie nicht geklappt hat. Die haben 70 Jahre versucht, dieses Ding wieder aufzubauen. Das hat nicht funktioniert. Und da werden schlaue Leute dabei gewesen sein. Und dann kommt der Kairos. Dann tut Gott seinen Finger auf die Chronos-Linie und sagt, jetzt. Und es funktioniert. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo diese Kairos-Momente sich verdichten. Wo Gott immer mehr möglich macht, wo immer mehr Sachen kommen. Und das, was ich mir wünsche für uns als Gemeinde, was ich für jeden Einzelnen von euch wünsche, ist, dass ihr diese Kairos-Momente in eurem Leben verstehen lernt. Denn sowas lernen wir nur aus einer tiefen, innigen Beziehung mit Gott. Dann werden wir sensibel für seine Reden, für seine Leitung. Wir werden es erkennen. Und das ist nämlich der Kairos, der an uns vorbeiläuft. Ich will nicht wissen, wie oft der Kairos an mir vorbeigelaufen ist und ich habe ihn nicht am Schopfe gepackt. Ich möchte nicht wissen, wie oft ich das nicht mitbekommen habe, dass Gott gesagt hat, jetzt Miri, wäre der Moment, wo ich Dinge möglich mache. Und mein Anliegen ist, dass ich so in einer Beziehung zu Gott stehe, dass der Kairos nicht an mir vorbeiläuft. Dass ich so sensibel bin auf sein Wirken, dass ich merke, jetzt ist der Moment, wo ich Dinge tun kann, die bisher nicht möglich waren. Wo Dinge in Realität kommen, die in Gottes Dreidimensionalität, wenn er auf mein Leben guckt, schon längst Realität sind. Die kommen rein und ich muss offen sein dafür zu sagen, okay, und jetzt folge ich. Jetzt bin ich gehorsam. Und jetzt gehe ich. Es gibt Momente, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt bei euch, bin noch gleich fertig, ihr macht das super. Es gibt Momente, wo ich denke, oh, wenn ich es nicht mache, oder ich denke, oh nee, ich mache es jetzt nicht und halte mich zurück. Ich hatte vor ein paar Monaten das Gefühl, einer jungen Person in der Gemeinde, die in der Zeit sehr knapp bei Kasse war, einen bestimmten Betrag an Geld ins Postfach zu legen. Und ich hatte das Geld auch schon abgehoben und irgendwie bin ich nicht dazu gekommen. Und ich habe mich total geärgert und dachte, oh, mache ich es jetzt noch, obwohl es eigentlich schon viel zu spät war. Und dann kommt die Person plötzlich an und sagt, boah, guck mal, ich habe einen Umschlag in meinem Postkasten gefunden mit der und der Summe. Warst du das? Und ich muss halt sagen, nee, das war ich nicht. Aber es hat mich so tief berührt. Ich dachte, eigentlich war es mein Auftrag. Manchmal sorgt Gott dafür, dass Sachen trotzdem in Erfüllung kommen. Das heißt aber nicht, dass eure Verantwortung da aufhört. Dass ihr sagt, auch wenn ich es nicht mache, sorgt Gott dafür, dass es anders läuft. Ich glaube, dass es Sachen in deinem Leben gibt, wo es Kairos-Momente gibt, die du alleine machen kannst. Dass wenn sie an dir vorbeilaufen, sie vorbei sind. Und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass Leute, die Gott mir in meinen Weg gestellt haben, nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil ich nicht aufgepasst habe. Und wisst ihr, es ist so schwer, ich kenne das, wo man denkt, wo wenn ich jetzt für jemanden um Heilung bete, wenn ich jetzt jemanden versuche, zu Jesus zu führen, das klappt ja eh nie. Wenn es dein Kairos-Moment ist, dann geht's weich wie Buddha. Ja? Dann werdet ihr euch aber umgucken, wie gut es geht. Manchmal müssen wir versuchen, so viel wie möglich, immer wieder, so viel streuen, wie der Seemann gestreut hat. Ja? Aber es geht darum, den Kairos-Moment zu erkennen, wo Herrlichkeit meine Menschlichkeit trifft. Und zu sagen, jetzt ist der Moment. Jetzt ist Gottes Zeit in meinem Leben. Und das ist es, worum es dieses Jahr geht. Berufen für eine Zeit, für ein Kairos wie diesen. Ihr merkt, ich könnte noch ewig weiterreden, aber ich höre damit mal auf. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, wenn es euch interessiert, kommt gerne auf mich zu. Wir können mal gerne mal Kaffee trinken gehen. Weil man darüber bestimmt auch noch ganz viele Fragen stellen kann. Aber ich wünsche mir, dass ihr neu lernt, Gott nicht mit unserem Chronos-Verständnis einzuengen, sondern zu sagen, hey, es gibt mehr als nur Punkt, Strich, zwei Striche, weiter auseinander, wieder zusammen und weg. Da ist mehr. Da ist eine andere Dimension, in der wir leben, die wir uns nur nicht so gut vorstellen können. Und dass ihr anfangt, euch bewusst werden zu lassen, wo sind die Kairos-Momente in meinem Leben? Ich bete noch für uns und dann geht's weiter. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du so gnädig bist, dass du auf unsere Erde kommst und uns immer wieder die Momente schenkst, wo deine Herrlichkeit durchbricht. Und ich bitte dich, dass wir dich mehr und mehr verstehen lernen, Gott, der du so viel höher bist als alles, was wir uns ausdenken können. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen weich machst, auf den Kairos-Moment zu hören, den du für uns bereithältst in dem Moment. Und dass wir lernen, im rechtzeitigen Moment hinzugreifen und zu gehen und zu agieren. Und ich danke dir, dass trotz allem deine Gnade so viel größer ist, dass du uns immer wieder einen neuen Kairos vorbeischickst. Aber ich bete so sehr, dass wir erkennen, wann es Zeit ist. Und dass du uns Wunder sehen lässt. Sachen, die in unserem Leben sind, die wir für so viele Jahre für unmöglich gehalten haben. Dass du den Kairos schenkst und dass das Unmögliche möglich wird, das Wunder geschehen, Herr, das wollen wir sehen. Wir wollen bereit sein, deine Hände, deine Füße, deine Diener zu sein, es auch zu tun. Verschließe du jetzt diese Wahrheiten in unserem Herzen und reg du uns an, immer wieder neu auf dich zu hören und danach zu fragen, wo du uns einsetzen möchtest. Danke dir, dass du mit uns dein Reich bauen möchtest. Amen.